Da kommt jetzt die Welle, ne? Da kommt jetzt der Netzausbau und da kommen jetzt auch die Kosten. Das heißt, es ist ein Zusammentreffen aus der geografischen Situation, der Energiewende, die jetzt richtig Fahrt aufnimmt, und den Kosten des Netzausbaus, die jetzt auch kommen. Wir können sicherlich an vielen Stellen, und daran müssen wir, glaube ich, arbeiten, an ganz vielen Stellen die Systemkosten auch senken. Aber dass wir ein paar Voraussetzungen haben, die auch Kosten verursachen, ich glaube, da kommen wir nicht drüber hinweg. Ist der Prosumer finanziell immer noch besser gestellt als der sozusagen ohne diese Eigenschaft? Und das ist für uns ein Indiz, dass diese Höhe, die wir jetzt sehen, voraussichtlich bis zu 100 Euro, wir glauben nicht, dass es wesentlich mehr sein wird, dass das ein Beitrag ist, pro Jahr als Versicherung jederzeit das Netz nutzen zu können, der aus unserer Sicht nicht zu hoch ist. Wenn also FCAs sozusagen nur ein anderes Wort sind für ich lasse dich nicht ans Netz, dann ist das keine Lösung. Wir wollen ja wirklich, dass durch FCAs verschiedene Akteure, die gar nicht die ganze Kapazität brauchen und gar nicht über das Jahr die Kapazität komplett ausschöpfen müssen, dass die eine Einigungsmöglichkeit haben mit dem Netzbetreiber.
Hallo und willkommen zu unserer vierten Folge der Stimmen der Energiewende im Rahmen unserer PV Magazine Podcasts. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine, und moderiere wieder zusammen mit unserem Co-Host für die Serie, Stefan Müller. Hallo Stefan,
CEO. Hallo in die Runde.
CEO von Enerpark. Heute sprechen wir wieder mit einer Entscheiderin zu einem der entscheidenden Themen, die wir im Augenblick haben im Zusammenhang mit der Energiewende, nämlich mit den Stromnetzen. Da kann man sich Fragen stellen, wie limitiert der Netzausbau die Energiewende? Andere würden sich vielleicht fragen, limitieren Monopolisten die Energiewende mit ihren vielleicht auch berechtigten Interessen? Vielleicht würden manche auch sagen, fördern diese nicht sogar die Energiewende? Das sind alles Fragen, die sich die Bundesnetzagentur stellen muss, die für die Regulierung zuständig ist und die ja dann dafür sorgen soll, dass die Stromnetze für die Energiewende funktionieren und dass es möglichst kostengünstig abläuft. Wie das gehen kann, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Agnes-Reform, auf die wir später zu sprechen können, oder sogenannten flexiblen Anschlussbedingungen oder allen möglichen Dingen, die mit Stromkosten zusammenhängen, das möchten wir diskutieren heute mit Barbie Haller. Sie ist Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur. Hallo Frau Haller.
Hallo.
Toll, dass Sie da sind bei uns.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Ja, ich würde gleich mit der ersten Frage mal anfangen. Sie kamen ja aus der Gasnetzregulierung und sind jetzt seit mehreren Jahren Vizepräsidentin bei der BNetzA. Und ich fragte so ein bisschen auch, wenn ich Personen interviewe, also die bei uns Kandidaten sind, was waren so die größten Überraschungen und Erkenntnisse, die Sie in den letzten 4 Jahren oder auch ganz am Anfang so hatten, als Sie dann in diese Agentur gekommen sind?
Also ich bin ja schon seit 2004 in der Bundesnetzagentur und habe verschiedene Themenbereiche betreut. Und die Haupterkenntnis ist, dass viele Themen, die man schon sehr früh am Horizont erahnt hat oder gesehen hat, dann mit mehr Druck nach ein paar Jahren wiederkommen. Also schon 2013 haben wir über die Frage gesprochen, was passiert eigentlich, wenn durch die Energiewende, die wir gesehen haben, mehr Volatilität im System ist. Wie können dann tatsächlich Speichertechnologien ihren Beitrag leisten? Wie muss das Regulierungssystem sich entwickeln? Wir waren dabei aber sehr unsicher, weil wir nicht wussten, wie die Regulierung oder wie die Entwicklung wirklich wird. Also meine Haupterkenntnis ist, es geht wie oft in so Wellen. Und am Anfang ist der Druck nicht da und dann muss es irgendwann ganz schnell gehen. Und an verschiedenen Stellschrauben, auf die wir jetzt, glaube ich, gleich noch kommen, ist der Druck jetzt eben so groß, dass wir auch wirklich handeln müssen.
Aber stellen Sie auch fest, dass ich stelle es natürlich fest, aber die Frage auch an Sie, die Welt wird natürlich immer schneller und immer dynamischer. Das kriege ich als Unternehmer natürlich auch mit. Das sind dann auch nochmal die zusätzlichen Herausforderungen.
Ja, aber wir sehen natürlich jetzt auch in gewisser Weise, wir kommen jetzt gleich auf die Probleme auch den Erfolg der Liberalisierung der Energiewende. Wir haben Tausende, wenn nicht Millionen Akteure in diesem Energiesystem. Das wollten wir. So, und dieses System, die Regulierung, die Liberalisierung hat es ja geschafft, dass ganz, ganz viele Akteure an dieser Energiewende teilnehmen. Dass das System aber natürlich sich auch ändern muss, ist da ja auch klar. Und deshalb sind die Herausforderungen eben auch groß. Aber ich würde erst mal sagen, im ersten Teil der Energiewende ist auch ganz viel geschafft worden und hat ganz viel funktioniert. Und jetzt muss man eben sehen, dass im zweiten Teil auch viel funktioniert und da muss das System sich aber eben auch anpassen.
Da liegt ja jetzt eigentlich eine interessante Frage auf der Hand, nämlich das fand man toll, dass es so viele Player gibt im Energiemarkt. Da denkt man nur an die zum Beispiel Smart Meter mit Messstellenbetreiber, Netzbetreiber, Versorger, lauter unterschiedliche Rollen. Glauben Sie, dass im Rückblick, dass es immer noch richtig war, das so zu machen?
Also ich glaube, es war richtig, dass wir sehr vielen Akteuren die Möglichkeit gegeben haben zu partizipieren. Großen EE-Anlagen, kleinen EE-Anlagen, großen, kleinen Speichern. Dass wir jetzt versuchen, Player wie Elektromobilität in den Markt zu bekommen. Wo wir, glaube ich, vielleicht Nachsteuerungsbedarf haben, obwohl ich sage, das ist vielleicht etwas schlechter gelaufen, ist die Frage, wie viele Rollen wir haben. Ja, gerade in der ganzen Frage Smart Meter waren wir zu komplex. Das würde ich schon sagen. Wenn ich wir meine, meine ich da auch viele Akteure, die daran mitgewirkt haben. Und da muss man jetzt eben sehen, kann man da auch wieder Dinge besser machen.
Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Wir wollten eigentlich mit einer ganz allgemeinen Frage einsteigen. Vielleicht ist es das schon. Aber wo sehen Sie gerade die größte Herausforderung im Stromnetz?
Also an verschiedenen Stellen sehe ich große Herausforderungen, an denen wir Knappheiten haben und an denen wir noch keine Lösung haben, die wirklich das Problem angeht. Wir haben Knappheiten im Netz. Wir sehen den Netzausbau. Auch wenn sich sehr viele Akteure bemühen, dass er schneller geht, kommt nicht hinterher. Wir haben große Netzengpässe und aus meiner Sicht werden diese Netzengpass-Situationen nicht so bepreist, wie das eigentlich sinnvoll wäre. Und wir sehen eine Knappheit an den Netzanschlusspunkten. Und auch da haben wir eine Herausforderung, die wir tatsächlich in der Weise, glaube ich, in den letzten Jahren nicht gesehen haben. Dass wir Knappheiten haben an einer Stelle, wo vor ein paar Jahren noch überhaupt kein Problem herrschte. Und auch da haben wir noch keine richtig guten Lösungen, dieser Knappheit zu begegnen. Und dann kommt die Frage der Knappheit oder auch des zu viels am Strommarkt, also große Volatilitäten. Ich glaube, da gibt es Antworten, da gibt es ja auch Player, wie Speicher zum Beispiel, die darauf gut reagieren können. Aber darauf ist das System noch nicht ausreichend eingestellt. Also Knappheitssituationen und große Volatilitäten, würde ich sagen, sind so die großen Herausforderungen.
Und sind wir darauf vorbereitet, Ihrer Meinung, diese Herausforderung jetzt wirklich auch direkt und hart anzugehen? Ich meine, Sie sind natürlich auch auf der einen Seite von der Politik auch gesteuert, auf der anderen Seite von den 866 Verteilnetzbetreibern. Sehen Sie da Fortschritte?
Auf jeden Fall. Also wir haben ja, wir kommen jetzt gleich sicherlich noch auf dieses Festlegungsverfahren Agnes, aber wir haben ja ungefähr vor einem Jahr begonnen, all diese Fragestellungen mal aufzuschreiben und zu fragen, was sollen wir denn jetzt tun im Rahmen der Bepreisung, Netzentgelten und so weiter. Und jetzt haben wir uns ein Jahr mit, ich weiß gar nicht wie viel Workshops, mit ganz vielen Akteuren durch eben einen Diskussionsprozess bewegt und sind alle gemeinsam schlauer geworden. Das ist wirklich richtig toll. Also ich war richtig traurig, dass diese Workshop-Reihe jetzt geendet hat, weil alle Akteure, glaube ich, schlauer geworden sind gemeinsam und wir deshalb eine gute Chance haben, auch zu Lösungen zu kommen.
Ich möchte kurz einspringen, weil dem kann ich wirklich nur zustimmen. Also die haben wirklich Spaß gemacht, die Workshops. Also die haben ja auch in Bonn eingeladen.
Ja, also uns auch.
Das sind kleinere Runden gewesen. Jeder ist da auch zur Sprache gekommen. Ja, und ich glaube, dass unsere ÜNBs, also Übertragungsnetzbetreiber und auch die Verteilnetzbetreiber, auch sehr, sehr viel gelernt haben. Also man hat gemerkt, dass sich wirklich nach diesen Workshops was getan hat. Also wir konnten auf einer Ebene sprechen. Und das war vorher nicht so. Also da würde ich mal die Lanze brechen und sagen, super gemacht. Und können Sie gerne wiederholen, weil es gibt so viele spezielle Themen. Das ist, glaube ich, schon sehr erfolgreich gewesen.
Also bevor wir jetzt vielleicht fragen, was Sie gelernt haben, müssen wir unseren Zuhörern noch ein bisschen erklären, die es nicht wissen, was Agnes ist. Warum, wofür steht denn die Abkürzung und was bezwecken Sie damit? Wie wollen Sie es machen?
Also es geht bei der großen Fragestellung eigentlich darum, wer zahlt was im Stromsystem? Das ist relativ einfach. Also wir haben Kosten, die in den Netzen anfallen. Es geht auch wirklich nur um die Kosten im Netz. Das müssen wir auch klar so sagen. Das ist unser Auftrag. Wie sollen diese Kosten verteilt werden? So, und da gibt es ein lange gewachsenes, tradiertes System, was aber auf einer ganz anderen Struktur und Logik aufbaut. Und so langsam kommen wir eben an den Punkt, da werden wir sicherlich noch darüber diskutieren, wo dieser Punkt erreichbar ist, wo wir sagen können, dieses System ist keines mehr, was wirklich sinnvoll denen sozusagen die Last aufträgt, die sie tragen sollten.
Kann man da ein Beispiel geben, an welcher Stelle es zum Beispiel nicht sinnvoll ist?
Also wir haben eben wir hatten die Logik, der Verbraucher, der eben Strom verbraucht, der trägt auch die Kosten und alle anderen nicht. Und es gibt ganz viele Sondertatbestände. Es gibt auch ganz viele Rabatte. Also die Erzeuger zum Beispiel tragen gar nichts. Die Speicher tragen einer ganz komplizierten Systematik mal so viel. Für bestimmte Jahre sind sie ausgenommen. Die Industrie zahlt je nachdem, nach Modell weniger und so weiter. Und wir kommen an den Punkt, an dem wir sehen, dass, wenn wir das System so lassen, immer weniger, die aus dem System sozusagen sich nicht rausoptimieren können, immer mehr zahlen. Und das ist zum Beispiel eine Situation, wo wir sagen, die können wir so nicht lassen.
Das wäre ein Verbraucher zum Beispiel.
Genau, das ist zum Beispiel beim Verbraucher so, insbesondere bei einem Verbraucher, der eben nicht so viel Chancen hat, sich an der Energiewende zu beteiligen. Also Leute, die in einem Einfamilienhaus wohnen, die sich ein E-Mobil leisten können, eine PV-Anlage, einen großen Speicher, die haben eine andere Situation, als wenn ich in einem großen Wohnanlage in der Innenstadt einer Stadt wohne, in der ich gar keine Möglichkeit habe, mich irgendwo rauszuoptimieren. So ist
Sie
die Lage.
Sie hatten ja Ende Mai einen Workshop oder eine Veranstaltung, wo Sie auch erklärt haben, die Richtung, in die Sie gehen wollen, auch wenn es noch nicht hundertprozentig alles feststeht. Aber in welche Richtung wollen Sie gehen? Bitte erklären Sie das mal kurz.
Also ganz wichtig ist, glaube ich, ich habe ja eben schon angesprochen, wir haben Netzengpässe oder wir haben Engpässe an der Kapazität des Anschlusses. Also schon an dem Punkt, an dem ich ans Netz will, gibt es einen Engpass, weil ganz viele dahin wollen. Und das ist aber gleichzeitig die Kapazität, die ich da will, ist das, was im Netz auch die Kosten auslegt. Also viel Kapazität kostet viel Netz. So, das heißt, auch aus Sicht von einem übergeordneten Kriterium Kostenreflexivität ist es sinnvoll, diese Kapazität zu bepreisen. Will ich mehr Kapazität, muss ich mehr zahlen. Ganz einfach. So, das ist sozusagen der erste Leitpunkt, den wir haben. Und kann auch dazu führen, dass eben die Kapazität, die ich dann da buche, auch optimal ausgenutzt wird. Wenn also zum Beispiel ein Speicherbetreiber diese Kapazität bucht und sich gleichzeitig eine EE-Anlage dahinstellt, also quasi zwei Anlagen hat, aber nur einmal diese Kapazität braucht, dann muss er auch nur einmal zahlen. Nutzt damit die Kapazität viel besser, als wenn er an dem einen Netzanschlusspunkt den Speicher hinstellt und an dem anderen Netzanschlusspunkt die gleiche Kapazität für die E-Anlage zahlt. Extrem vereinfacht gesprochen, aber eine optimale Ausnutzung der Kapazitäten. Das ist der eine Punkt am Netzanschlusspunkt. Zweitens ist, und das hängt damit zusammen, wir wollen, dass die Akteure viel flexibler auf den Strommarkt reagieren und dass sie über die Netzentgeltsystematik nicht abgeschreckt werden. Die heutige Systematik führt dazu, dass wenn ich ganz hohe Lastspitzen habe, ich mehr zahlen muss. Und diese Lastspitzen können auch nur ganz selten vorkommen. Und trotzdem muss ich sehr viel mehr zahlen und dann bin ich eben in meinem Verhalten auch gehemmt. Dadurch, dass ich sage, jetzt ist vielleicht der Strompreis total niedrig, ich könnte jetzt auch ziehen, aber da muss ich ganz viel zahlen, wenn ich jetzt sehr viel ziehe. Und deshalb zum Beispiel nehmen wir bei den Speichern die Arbeitspreisbepreisung komplett raus, sodass wir in dem Beispiel, aber auch an vielen anderen sagen, wir müssen die Netzentgelte so austarieren, dass die Akteure möglichst viel Anreiz oder möglichst wenig Hemmnisse haben, auf diese Strompreise zu reagieren.
Das heißt, Sie wollen unterstützen, dass Speicher gebaut werden?
Wir wollen unterstützen, dass Speicher gebaut werden und wir wollen unterstützen, dass sie flexibel auf den Strommarkt reagieren. Das ist klar, damit verdienen sie ihr Geld. Und wir wollen aber auch, dass sie das so tun, dass es möglichst nicht viel Schaden für das Netz anrichtet. Das ist die zweite Herausforderung.
Ja, ich glaube, die Herausforderung von unserer Seite ist dann schon, wie kriegen wir generell in Deutschland die Auslastung besser hin? Wie können wir intelligenter einfach einen Netzanschlusspunkt steuern? Ja. Wie gesagt, eine PV-Anlage hat, wie gesagt, eine Utilization Rate, wie man so schön sagt, von 25% des Netzanschlusspunkts. Da kann man noch viel, viel mehr rausholen, ohne dass weiter ausgebaut wird.
Ja.
Ist das auch das Bestreben?
Ja, das können wir durch die Netzentgeltsystematik, über die wir ja heute vor allem reden, nur bedingt machen. Aber die können wir, ich glaube schon, dass wir auch über die Bepreisung eben dieser Kapazität viel erreichen können. Weil dann mache ich mir natürlich Gedanken über die Frage, wie kann ich meine Kapazität ordentlich ausnutzen.
Aber das sind ja die berühmten Baukostenzuschüsse vermutlich, die die Speicherbranche ja nicht so gerne hat.
Ach, ich sag mal so, also von der Investorenseite her, eine Einmalzahlung ist immer in Ordnung. Das kriegt man irgendwo dargestellt. Natürlich möchte ich die nicht zahlen, aber ich bin ja ein Teil der Infrastruktur und wir sitzen die neue Struktur ja auch. Also ich denke mal, dieses Thema Baukostenzuschuss, das kann man einpreisen, das ist in Ordnung. Wir kommen ja gleich nochmal auf die dynamischen Netzentgelte, aber alles, was nachher flexibel oben drauf ist, das ist extrem schwierig. Ich sage mal, alles, was nicht vorhersagbar ist, ist leider auch nicht finanzierbar über eine Bank. Das ist eigentlich so unser Thema.
Das wissen wir. Das wissen wir genau. Und trotzdem wissen wir natürlich, dass wir ganz unterschiedliche Situationen im Netz haben. Wir können das ja beobachten an der Börse. Wir können das beobachten, wenn wir rausschauen nach dem Wetter. So. Und die Frage ist, reagiert dieses Entgeltsystem eben auch auf diese Situation?
Das heißt, dynamisieren Sie es. Also das müssen wir vielleicht kurz erklären, dass Sie auch für dynamische
Netzentgelte jetzt im Moment, gerade eben mit der Kapazitätsbepreisung oder auch mit den Baukostenzuschüssen, haben wir darüber gesprochen, was zahle ich, wenn ich an diesen einen Punkt will, Baukostenzuschuss, und was zahle ich übers Jahr hinweg, wenn ich diese Kapazität nutze. Und jetzt wissen wir aber, es gibt ganz viele Regionen und es gibt Zeitpunkte, an denen ist es nicht sinnvoll, dass die Akteure sozusagen sich gegen das Netz aufstellen.
Ja? Aber von der kommerziellen Seite muss ich sagen, werden wir das, oder es wäre unlogisch, das zu tun. Also es gab ja auch mal den Hinweis, wenn die negativen Stunden sind und wir aber trotzdem irgendwie die Batterie entladen. Das macht wirtschaftlich gar keinen Sinn, das tun wir auch nicht.
Das macht keinen Sinn, aber nehmen Sie mal einen ganz einfachen Fall. Wir haben ganz viel Winterzeugung, ganz niedrige Preise. Das ist für jeden Speicher, ganz egal wo er steht, sehr sinnvoll, diesen Strom zu beziehen. Ganz, ganz, ganz viel zu ziehen. Wenn Sie aber hinter dem Engpass sind, dann belasten Sie den Engpass noch mehr. So, was passiert? Sie machen da möglicherweise ein Geschäft mit. Jetzt, wenn ich Sie jetzt so anspreche als Speicherbetreiber. Wir haben jetzt Sie nun mal hier im Studio.
Ich nehme die Rolle gerne ein.
So, Sie machen damit ein Geschäft. Sie wollen ziehen. Und das ist auch sinnvoll vom Strommarkt aus gedacht, total. Das Problem ist, wenn ich dann einen Engpass habe und der Strom kann gar nicht zu Ihnen geliefert haben, was passiert dann? Wir schalten auf der einen Seite des Engpasses eine erneuerbare Energieanlage runter und auf der anderen Seite des Engpasses fährt ein konventionelles Kraftwerk hoch. Beide werden vergütet dafür, dass Sie den Strom ziehen können.
Den er nicht mal zieht in dem Moment.
Den zieht er. Er bekommt ihn ja. Er bekommt ihn.
Wenn
er
die Strompreise niedrig sind, dann würde ich es tun.
Niedrig, er kauft ihn an der Börse. Ist alles super. Er macht alles richtig in dem jetzigen System. Das Problem ist, es geht zu Lasten der normalen Kunden, weil die müssen für diese Engpassbeseitigung bezahlen. Und da ist die Frage, lassen wir diese Situation so, würde ich jetzt mal sagen.
Kannst du das nachvollziehen? Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch das Wichtige. Da kommen wir auch nochmal gleich drauf, Thema flexible Netzanschlüsse. Ich glaube, die Spielregeln müssen auch gesetzt werden. Und dafür ist ja auch die BNetzA da. Ja. Und dafür sind die Workshops da gewesen, um einfach auch ein gewisses Verständnis irgendwie zu kriegen. Also ich glaube, von der Seite, im Englischen sagt man, die Terms and Conditions müssen irgendwie festgelegt werden. Und die müssen so einfach wie möglich festgelegt werden.
Kann Sie auch verstehen, dass Sie sagen, ja, dann kann das nicht so bleiben. Aber ich muss natürlich die Situation, die Sie mir jetzt beschreiben, die tritt ja nicht jeden Tag im Jahr auf. Aber natürlich müssen Sie abschätzen, wie oft ungefähr.
Ich glaube, das geht auch. Einmal ganz kurz noch. Ich glaube, das geht auch. Gerade auf der Übertragungsnetzbetreiberseite ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Verständnis über das Netz vorhanden. Auf der Verteilnetzebene würde ich sagen, fahren viele blind. Also Digitalisierung ist bei der Hälfte der VNBs nicht vorhanden, muss man ganz klar sagen. Deshalb, also wir spielen gerne nach diesen neuen Regeln, sofern die andere Seite eben auch auf diesem Niveau ist und auch mit uns mitspielen kann. Und aber da haben wir natürlich eine Herausforderung.
Ich würde gerne nochmal auf die dynamischen Netzentgelte eingehen, weil in dem Beispiel, was Sie gerade genannt haben, da würde das ja bedeuten, dass die Netzentgelte für ihn hochgehen, sodass er weniger Anreiz hat, den Speicher vollziehen zu lassen.
Genau.
Das hört sich ja nach einem ganz sinnvollen System an. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, total sinnvoll. Aber es gibt auch viele, die Sturm laufen dagegen. Es ist viel zu kompliziert, das umzusetzen. Macht wieder alles so komplex. Und dann gibt es wieder andere oder vielmehr, dann könnte man auch die umgekehrt wieder die Frage stellen. Ich glaube, ihr Zielvorstellung ist 2033 bis 35, dass das umgesetzt sein soll. Das sind ja noch sehr viele Jahre. Warum dauert das so lange?
Also wir haben jetzt gesagt, wir wollen mit der ersten Stufe der Einführung in 2030 starten. Und das ist gar nicht mehr so lang. Also wir werden sicherlich, weil das System tatsächlich komplex ist, werden wir im Jahr 2027 sicherlich nochmal über die Frage diskutieren müssen, wie dynamisch ist das Ganze? Machen wir das tatsächlich in einer 15-Minuten-Taktung? Machen wir das bezogen auf sehr, sehr viele Regionen oder nicht so viele Regionen? Ne? Welcher Akteur kommt wann? Wir haben jetzt gesagt, wir starten mit den Speichern 2030 bis 33, je nachdem, wie schnell wir eben sind. Und dann kommen die Erzeuger und so weiter. Dann geht es weiter. Und wir müssen natürlich auch Nebenwirkungen dieses Systems uns nochmal anschauen. Wie wirkt das Ganze auf die Marktpreise? Wie wirkt das auf andere Akteure? Wie wirkt das auf die Erzeuger, die dann in diesem Markt agieren? Wie ist das mit der Planbarkeit? Also es gibt ganz viele Dinge, die wir klären müssen. Wir glauben nur, dass, wie gesagt, ich habe die Situation jetzt wirklich sehr einfach beschrieben, dass wir diese Situation, dass wir die nicht so lassen können und dass wir nicht sozusagen in eine Situation rein stolpern sollten, auch in den nächsten Jahren, in denen sich diese Situationen häufen. Und die dynamischen Netzentgelte sind, sagen viele Studien, ein probates Mittel. Und wir müssen jetzt ein System finden, einfach wie wir sie umsetzen. Und da gibt es die einen, die sagen, es ist zu komplex. Und es ist die anderen, die sagen, 2030 dauert mir zu lang. Also genau. Und unsere Aufgabe ist es, ein handhabbares System, was wirklich funktioniert, auf die Beine zu stellen.
Ja, und ich glaube, das ist auch absolut entscheidend. Ich denke mal, wir haben ja, kommen gleich nochmal vielleicht auf andere Segmente, gerade im erneuerbaren Energiebereich irgendwie zu sprechen. Aber Frau Reiche möchte ja schon auch, dass wir einen Fokus auf die Großkraftwerke legen. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg, wenn wir über die Kosten sprechen. Aber eben diese Großkraftwerke werden eben über Banken finanziert. Und eine Bank muss verstehen, wie die Systematik ist. Wenn sie nicht verstehen, wird das Investmentkomitee sofort irgendwie -10% machen oder nochmal einen Risikoaufschlag machen. Und dann kann es wieder echt teurer werden. Da müssen wir wirklich aufpassen.
Eine kurze Nachfrage, bevor Sie vielleicht drankommen, darauf antworten wollen. Da wird ja gesagt, das sei sozusagen neutral am Schluss die dynamischen Netzentgelte. Ich verstehe das so, dass mal zahlt man und mal bekommt man, also mal zahlt man mehr, mal bezahlt man vielleicht weniger oder gar nichts. Ist das denn handhabbar?
Ja, aber ich glaube, wie gesagt, solange es nicht vorhersagbar ist, ja, was in den nächsten 10, 15, 20 Jahren mit diesem Solarpark oder mit dieser Batterie passiert, wird eine Bank immer Abschläge machen. Das ist das Problem. Und wenn diese dynamischen Netzentgelte nicht irgendwie gekappt sind, ob das zeitlich ist oder mit einem festen Betrag, wird das Gleiche passieren. Die Bank verwaltet nur fremdes Geld. Die muss dafür sicherstellen, dass das Geld, was sie irgendwo bereitstellt, auch sicher wieder zurückkommt. Und die werden immer einen Risikoabschlag machen, wenn sie irgendwas nicht vorhersagen können.
Ist da eine Lösung denkbar? Weil umgekehrt kann man ja die Netzengpässe gar nicht so genau vorhersagen.
Naja, aber daran müssen wir, glaube ich, arbeiten. Wir können sehr viel daran tun, dass wir besser verständlich machen, wo waren in den letzten Jahren Engpässe. Wo werden die Engpässe auch stabil so bleiben? Gibt es bestimmte Regionen, die sind sehr anfällig für diese Situation? Gibt es andere, da kommt diese Situation nur seltener vor? Und wir können tatsächlich natürlich bei der Frage Deckel, Korridor, wird vielleicht ein Entgelt über die nächsten Jahre stabil gehalten und erst nach 3 Jahren wieder untersucht? Da kann man, glaube ich, viel machen, um die Vorhersagbarkeit zu verbessern. Ganz genau werden wir es natürlich nicht machen. Können.
Nee, das ist auch okay. Das ist ja unser unternehmerisches Risiko.
Wir verstehen das. Also uns ist daran gelegen, ein wirksames System zu haben, das aber natürlich nicht abschreckend ist. Wie gesagt, wir wollen ja, dass diese Akteure ins System kommen und wir wollen, dass sie ihre sozusagen Hauptfunktion, nämlich am Strommarkt zu agieren, Volatilitäten auszugleichen, dass sie der nachkommen können. Ja?
Deshalb, und das können sie auch technisch.
Genau. So, das können sie technisch, aber das müssen sie auch wirtschaftlich tun. Und deshalb wollen wir, dass die Speicher ans Netz kommen. Das wäre also für uns völlig kontraproduktiv, wenn wir ein System erfinden würden, was zwar Netzengpässe vielleicht ganz toll in den Griff bekommt, aber die Wirtschaftlichkeit der Speicher nicht mehr darstellbar macht. Also das ist nicht in unserem Sinne. Deshalb, wir brauchen
das spüren wir
ein
auch. Also funktionierbares
das spüren wir auch. System.
Oder? Das spüren wir auch. Und wie gesagt, das unternehmerische Risiko liegt bei uns. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, es macht vielleicht nochmal Sinn, so als Idee. Ich meine, das bei den Workshops waren ja auch Banken dabei, aber dass man nochmal einen dedizierten Workshop nur mit den Finanzierern macht. Ich glaube, das kann hochspannend sein, was sie da an Feedback bekommen. Mhm.
Jetzt gibt's ja eine Gruppe, die war nicht bei den Workshops dabei. Das sind nicht die Verbraucher, sondern die Prosumer. Also Verbraucher waren auch nicht dabei, aber die Prosumer waren auch nicht dabei. Also die Einfamilienhausbesitzerinnen und Besitzer, die auch eine Solaranlage haben. Da ist ja vorgesehen, dass es den sogenannten Prosumer-Aufschlag gibt, was jetzt gerade bei unseren Lesern, vielen unserer Leser, doch für viel Aufschrei und Emotionalität sorgt. Haben Sie dabei auch im Blick die Wirtschaftlichkeit der Einfamilienhaus-Solaranlagen? Ist das ein Thema, was Sie auch umtreibt?
Natürlich treibt uns das auch um. Wir richten unseren Blick aber natürlich auf die Frage, wie nutzen denn diese Prosumer auch das Netz? Und da wissen wir eben, dass die Prosumer ja nicht autark sind, auch nicht komplett autark sein wollen. Das wäre möglicherweise auch viel zu teuer, komplett autark zu sein. Sie nutzen also das Netz in Zeiten, in denen der Speicher leer ist, die PV-Anlage nicht einspeist. Wir wissen alle, es gibt solche Zeiten. Nicht jeder hat auch einen sehr, sehr großen Speicher. Das heißt, man muss auf das Netz zurückgreifen. Und man weiß im Übrigen auch nicht wann, sondern man will ja jederzeit auf das Netz zurückgreifen können und auf den Strom sozusagen, die das Netz der allgemeinen Versorgung einem zur Verfügung steht. Und dafür wollen wir so eine Art Versicherungsbeitrag quasi einführen.
Das schwebt die Wirtschaftlichkeit der Einfamilienhaus-Solaranlage wird natürlich von mehreren Bedingungen bestimmt. Von Strompreisen, von Einspeisevergütung, die ja vermutlich, also die wird ja vermutlich wirklich, vielleicht nicht sofort, aber irgendwann wird sie abgeschafft werden. Und dann kommt eben der Prosumer-Aufschlag dazu. Haben Sie da das Gesamtbild im Blick, dass die Anlagen überhaupt noch wirtschaftlich bleiben?
Also natürlich wissen wir jetzt über das EEG noch nicht so viel. Mhm. Das macht es auch für uns schwierig, das alles zusammenzudenken. Aber unser Blick richtet sich erstmal auf die Frage, hat der Prosumer auch bei den Netzentgelten immer noch eine Besserstellung über seine Prosumer-Eigenschaft als der sozusagen normale Nutzer von Strom, also der normale Mieter quasi, der keine PV-Anlage hat. Und da kommen wir zum Ergebnis, ja, auch selbst wenn wir den Prosumer-Aufschlag einführen, ist der Prosumer finanziell immer noch besser gestellt als der sozusagen ohne diese Eigenschaft. Und das ist für uns ein Indiz, dass es auf jeden Fall nicht zu hoch ist, dieser Aufschlag. Und wir glauben auch, dass diese Höhe, die wir jetzt sehen, voraussichtlich bis zu 100 Euro, wir glauben nicht, dass es wesentlich mehr sein wird. Wir haben ja, wie wir wissen, im Netz ganz unterschiedliche Netzentgelte quer durch Deutschland verteilt, dass das ein Beitrag ist, pro Jahr als Versicherung jederzeit das Netz nutzen zu können, der aus unserer Sicht nicht zu hoch ist.
Jetzt werden wir mal wieder ein bisschen allgemeiner. Und zwar alles das, was wir diskutieren, da geht es ja eigentlich darum, dass man die Stromkosten so günstig wie möglich hält am Schluss. Also in dem Fall die Netzentgelte. Jetzt sind die Stromkosten in Deutschland ja im internationalen Vergleich sehr hoch. Das liegt nur bedingt an den Stromerzeugungskosten, zumindest im Vergleich zum europäischen Ausland, sondern muss ja eigentlich an den Netzkosten liegen. Warum ist das in Deutschland so hoch im Vergleich zu anderen Ländern?
Also wir haben natürlich, muss man sagen, eine besondere geografische Situation. Wir haben Stromerzeugung und Stromverbrauch in Deutschland sehr regional, sehr weit auseinanderdriftend. Wir haben eben eine Nordsee-Ostsee-Region im Norden und wir haben ganz viel Produktionsstandorte im Süden. Und diese regionale Situation löst sehr viel Netzausbaubedarf aus. Und wir sind eben beim Netzausbau, da kommt jetzt die Welle. Ne? Da kommt jetzt der Netzausbau und da kommen jetzt auch die Kosten. Das heißt, es ist ein Zusammentreffen aus der geografischen Situation, der Energiewende, die jetzt richtig Fahrt aufnimmt und den Kosten des Netzausbaus, die jetzt auch kommen. Und wir haben natürlich ein hohes Niveau auch in Deutschland an Versorgungssicherheit. Das wollen wir auch halten. Darauf ist die deutsche Industrie auch angewiesen. Sie sagen das immer wieder. Aber auch das kostet nämlich Geld, das langfristig zu erhalten. Wir können sicherlich an vielen Stellen, und daran müssen wir, glaube ich, arbeiten, an ganz vielen Stellen die Systemkosten auch senken. Daran müssen wir, glaube ich, wirklich hart arbeiten. Aber dass wir ein paar Voraussetzungen haben, die auch Kosten verursachen, ich glaube, da kommen wir nicht drüber hinweg.
Ja gut, ich glaube, über die 866 Verteilnetzbetreiber haben wir, glaube ich, schon lange genug auch gesprochen, aber es ist natürlich auch ein dickes Brett. Und wenn man dann noch, und das kam jetzt gerade wieder im Bundesverband Neue Energiewirtschaft raus, wie hoch die Eigenkapitalrenditen sind, ist das sicherlich auch nochmal ein heißes Thema.
Der Netzbetreiber meinst du?
Ja, ja. Ist das, wo auch die Bundesnetzagentur nicht eigentlich eingreifen müsste, wenn man von über 30% Eigenkapitalrendite spricht?
Also wir haben ja vor diesem Agnes-Prozess diesen Nest-Prozess gehabt, wo wir eben über die Frage gesprochen haben, was darf der Netzbetreiber einbehalten? Wie viel Erlöse sichern wir ihm zu? Und natürlich haben wir da, haben wir ja auch veröffentlicht, uns auch die handelsrechtlichen Renditen angeschaut. Jetzt sind die aber schon durchaus sehr unterschiedlich. Und wir regulieren sie auch nicht, weil wir schon auch glauben, so wie in der freien Wirtschaft auch, was am Ende an Ergebnis, auch an Gewinn rauskommt, ist etwas, das ist dann eben auch dem Erfolg des Unternehmens zuzuschreiben. Da wollen wir nicht eingreifen. Was wir aber sagen ist, wir müssen Rahmenbedingungen setzen, dass eben auch für die Verzinsung des eingesetzten Kapitals auch nicht zu viel Rendite veranschlagt werden kann, sondern nur eine, von der wir davon ausgehen, dass einerseits Investitionen gesichert sind und andererseits aber auch der Verbraucher nicht zu sehr belastet wird im Vergleich mit anderen Gütern, die er sozusagen am Markt erwirbt. Und deshalb setzen wir eben auch die sogenannte Eigenkapitalverzinsung und die Fremdkapitalverzinsung fest. Gibt es immer große Diskussionen. Die sind aber dann am Ende wiederum nur ein Hebel dafür, was kommt hinten raus als Ergebnis und auch als Gewinn an handelsrechtlicher Rendite. Also wir schauen da drauf, wir sehen die großen Unterschiede, wir sehen, dass die Netzbetreiber im Durchschnitt auch eine durchaus anständige handelsrechtliche Rendite erreichen. Das ist aber nichts, wo wir unsere Regulierung draufsetzen, sondern wir setzen sie sozusagen in den Input-Faktoren und zunehmend auch bei der Frage, welche Qualität kommt denn hinten raus?
Und ja, und
das
ich denke,
ist unser Augenmerk.
Ja, und ich denke mal, ein wichtiger Punkt wäre sicherlich auch an Effizienzsteigerung zu arbeiten. Und zwar nicht, gar nicht von der technischen Seite, sondern eben auch, dass wirklich die gleiche Abrechnungssoftware benutzt wird. Wir haben als Vermarkter von Strom, wir haben wirklich mit so viel unterschiedlichen Abrechnungsthematiken zu tun, das ist eine Vollkatastrophe für uns. Das kostet unglaublich viel Zeit und Geld.
Ja, das wissen wir. Ich glaube, da ist auch noch viel Potenzial. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel darüber diskutiert, inwieweit wir den sogenannten Effizienzvergleich, den wir durchführen über die Netzbetreiber, auch etwas anschärfen können. Das haben wir jetzt auch vor, das setzen wir jetzt auch um. Aber damit bekommt man, glaube ich, noch nicht alle Effizienzpotenziale wirklich in den Griff. Wir kommen vielleicht gleich noch drauf. Wir müssen eben auch beim Thema Digitalisierung ganz schnell viel weiterkommen. Und ich glaube, wenn wir all das, was wir an Herausforderungen im Energiesystem jetzt haben, wirklich stemmen wollen, dann und jeder Netzbetreiber beauftragt für diese Prozesse immer einen eigenen IT-Dienstleister, dann ist es erstens ineffizient und zweitens gibt es diese Masse an Energiedienstleistern gar nicht.
Und was ist Ihre Idee an dieser sehr spannenden Stelle?
Ich glaube, dass jeder Netzbetreiber gut daran tut, und das tun ja auch sehr, sehr viele, sich zusammenzuschließen, sich zu überlegen, wo sind Systeme schon erfolgreich eingeführt, wo muss ich sozusagen Dinge nur kopieren. Wie komme ich auch bei Betriebsmitteln zu einer stärkeren Standardisierung? Da sehen wir viel Bewegung auch. Da sehen wir auch Unterstützung der Verbände. Viele Netzbetreiber wollen das auch, weil sie sehen, es macht gar keinen Sinn, wenn wir unsere eigenen technischen Standards erfinden und so weiter. Da ist gerade viel Bewegung und wir hoffen durch die Regulierung da eben auch ein bisschen den Schwung System zu bekommen.
Jetzt ist es ja so, die Bundesnetz ist jetzt schon 1-2 Jahre her vermutlich, hat die Bundesnetzagentur ja auch veröffentlicht, die Zahlen, die Netzbetreiber gemeldet haben für den prognostizierten Netzausbau. Da kommen die immer in der Öffentlichkeit zitiert werden. Da kommen immer die 300 Milliarden im Verteilnetz und 400 Milliarden im Übertragungsnetz, so grob geschätzt, raus. Aber da ist ja nicht berücksichtigt eben Intelligenz im Netz, dass man sozusagen auch Netzausbau vermeiden kann unter Umständen. Gibt es denn da Anreize für die Netzbetreiber? Und weil da gibt es ja sogar einen Paragraphen für, Paragraph 14d, Absatz 7, wenn mich nicht alles täuscht, wo das drin steht. Und da hört man ja relativ wenig an dieser Stelle. Ach, fragen Sie danach, passiert da irgendwas?
Also, natürlich haben über den Effizienzvergleich die Netzbetreiber einen Anreiz, tatsächlich auch zu kostensparenden Maßnahmen zu kommen. Das ist so. Sie tun das auch, weil sie nämlich ja auch, sieht man ja auch, wenn sie es gut machen, auch eine höhere handelsrechtliche Rendite erreichen. Also diese Möglichkeiten werden durchaus genutzt. Wir glauben nur, dass die Möglichkeiten der Nutzung von Daten, von Beobachtbarkeit im Netz, dass die noch nicht ausreichend genutzt werden, weil eben auch die technischen Möglichkeiten teilweise noch nicht eingesetzt werden. Ja, die Durchdringung mit Smart Mietern ist eben noch lang nicht so, wie sie auch der Gesetzgeber vorgesehen hat. Viele Netzbetreiber sozusagen fahren eher mit dem Blick in den Rückspiegel als mit einer guten Sicht nach vorne. Und ich glaube, dass darin viel Potenzial liegt, wirklich auch zu sehen, an welchen Stellen muss ich denn tatsächlich mein Netz ausbauen und wo kann ich durch andere Möglichkeiten, vielleicht auch durch vertragliche Regelungen mit den Kunden. Wir haben zum Beispiel eben diesen 14a-Mechanismus, auf den wir noch kommen, möglicherweise Anreize zu setzen, dass auch die Kunden eben nicht voll einspeisen in bestimmten Situationen. Wo kann ich denn da zu einer Dämpfung kommen? Dazu brauche ich aber Daten, da brauche ich Beobachtbarkeit in meinem Netz, da brauche ich Vorhersagen in meinem Netz. Und das alles braucht Digitalisierung.
Ich meine, ihr baut ja teilweise sogar selber Netze, wenn ihr Anlagen baut. Bekommt ihr dann eigentlich auch die zugesicherte Rendite?
Nee, definitiv nicht. Das ist einfach ein Teil von unserem Geschäftsmodell. Also wenn wir die Chance haben, auch ein Umspannwerk zu bauen auf 110 kV, dann machen wir das. Wir haben mittlerweile 40 Umspannwerke, die uns gehören. Also wir sind schon relevant auch in der Infrastruktur. Und das ist aus meiner Sicht vielleicht auch nicht unbedingt der Sinn, dass wir die Investitionen dann auch direkt tätigen. Wir machen das gerne, weil wir natürlich auch die Chance haben, jetzt mit dem Thema Batterieüberbau und auch Wind irgendwie anzuschließen. Das heißt, die Werthaltigkeit von so einem Umspannwerk ist natürlich erstmal da. Aber ein Großteil dieser Netzausbaukosten, oder nicht ein Großteil, aber ein signifikanter Bestandteil, kommt schon auch von den Betreibern. Das ist relativ klar.
Bei uns in der Branche hört man ja immer wieder, die Netzbetreiber brauchen mehr Druck. Anreiz oder Druck ist ja dann eigentlich egal. Also sei es jetzt bei der Frage von Netzanschlüssen, sei es jetzt bei der Frage vom Smart Meter Rollout, gibt es eigentlich schon Sanktionen gegen Netzbetreiber, wenn da irgendwas nicht funktioniert?
Also gerade bei der Frage Smart Meter Einbau haben wir jetzt ja tatsächlich uns entschlossen, auch vorzugehen gegen die entsprechenden Quoten nicht erreicht haben. Wir haben mehr als 400 Verfahren eröffnet. Wir haben auch Verfahren wieder eingestellt, bei denen die Netzbetreiber uns zugesichert haben. Entweder sie haben uns noch nicht die aktuellen Daten geliefert oder sie kommen jetzt sehr schnell auch zu dem geforderten Rollout. Aber wir haben eben auch sehr viele Netzbetreiber, die haben quasi noch nicht angefangen mit dem Smart Meter Rollout. Und gegen die gehen wir jetzt auch ordnungsrechtlich vor. Und da werden möglicherweise auch eben Zwangsgelder angedroht und auch vollstreckt, wenn die Netzbetreiber eben tatsächlich ihre Ziele dann in den nächsten Monaten nicht erreichen.
Sieht man da schon Ergebnisse?
Teilweise sehen wir Ergebnisse von Netzbetreibern, die ganz konkrete Pläne vorlegen und sagen so, ja, wir haben nicht alles erreicht, aber wir haben folgenden Einführungsplan, den sichern wir euch zu. Wir werden in den nächsten Monaten viel besser und erreichen die Quote. Und dann sagen wir auch, gut, das ist wunderbar. Und dann stellen wir die Verfahren auch ein. Da sieht man schon Ergebnisse tatsächlich, aber natürlich noch nicht bei allen 400.
Ja, wir stellen halt wirklich von der Praxis her fest, ich sage es immer so, aktuell ist es so, ein Drittel der Verteilnetzbetreiber haben total Lust. Mit denen macht es auch wirklich Spaß zu arbeiten. die selber auch mit Ideen kommen, also die Idee Schwarzstartfähigkeit irgendwie auch mit reinzubringen, um da auch nochmal die Netzkosten zu reduzieren. Das ist hochspannend. Ein Drittel, stellen wir fest, ist eher ein bisschen überfordert. Das ist sicherlich kleinere Stadtwerke, die dann auch vielleicht nur einen Mittelspannungsprofi im Team irgendwo haben. Das ist einfach so. Die haben auch Schwierigkeiten, natürlich gutes Personal zu finden. Aber ein Drittel, muss man ganz klar sagen, verweigern sich komplett. Wo wir auch juristisch gegen vorgehen müssen. Und das kann es nicht sein. Deshalb bin ich immer der Meinung, alles, was auch jetzt vorgeschlagen ist, ob von Frau Reiche, der Netzplaner, wie auch immer, die würde ich alles unterschreiben, wenn es harte Sanktionen gegen die Verteilnetzbetreiber gibt.
Gibt es da eine Diskussion bei Ihnen intern, ob man da noch anders vorgehen kann?
Also wir haben jetzt eben an zwei Punkten gesagt, wir greifen jetzt durch, indem wir auch Verfahren öffnen. Das ist einmal der Smart Meter Rollout und das ist anderes als die Frage der Umsetzung eben dieses 14a. Also tatsächlich zeitlich gestaffelte Netzentgelte einzuführen. Da haben wir jetzt Verfahren gegen zwei Netzbetreiber eröffnet und wir untersuchen jetzt tatsächlich natürlich viel stärker, wie steht es mit der Umsetzung, wie ist umgesetzt, ist es auch tatsächlich sinnhaft umgesetzt, weil wir auch auf der Niederspannungsebene mit einer differenzierten Bepreisung von Netzentgelten weiterkommen müssen. Und deshalb muss dieses 14a-Modul umgesetzt werden. Und Sie haben völlig recht, es gibt Netzbetreiber, die das pünktlich gemacht haben. Also es geht. Und deshalb ist für uns ist jetzt einfach der Punkt erreicht, wo wir sagen, wo wir doch durchaus eine relevante Anzahl von Netzbetreibern haben, die es machen, gibt es quasi keine Entschuldigung mehr, es nicht zu machen. Das gab es vielleicht für einen Zeitraum, wo noch bestimmte Sachen nicht klar waren, wo wir auch gesehen haben, kaum einer schafft es. Aber da sind wir jetzt drüber weg. Es ist immer schwierig, glaube ich, mit Zwangsgeldern zu operieren. Das ist auch wahnsinnig aufwendig. Das ist nicht das, was wir uns aussuchen. Wir machen es aber, wenn es sein muss. Was wir jetzt möchten, ist über das, was wir Qualitätsregulierung nennen, auch viel mehr transparent zu machen. Welcher Netzbetreiber ist eigentlich wie schnell, wie gut, wie serviceorientiert? Wer schafft es, sehr schnell Anlagen anzuschließen? Wer braucht wirklich sehr, sehr viele Tage, fast Monate dafür, Anlagen anzuschließen?
Aber folgt aus dieser Evaluation dann was? Weil sonst kann es den Netzbetreibern ja fast wieder egal sein.
Also ich glaube schon, dass wenn diese Zahlen transparent werden, auch innerhalb von Kommunen, auch mit Stadtwerken, eine Diskussion anfängt, warum denn? Warum schaffen wir das nicht schneller? Weil der Kunde dann auch tatsächlich sieht, ja, ich lebe möglicherweise in einem Netzbereich, da klappt das irgendwie nicht. Und dann werden Fragen gestellt. Und dann kommt man in eine Diskussion. Und das, würde ich schon sagen, ist ein Erfolg dann schon mal, dass in den entsprechenden Kommunen klar wird, irgendwie stimmt da was nicht. Oder es eben auch ganz klar gesagt werden, wir sind gut, wir schaffen das. Das sieht man auch an unseren Zahlen. Wir streben an, das tatsächlich auch zu monetarisieren, das heißt auch Bonus-Malus-Systeme da drauf zu setzen. Dafür brauchen wir aber wirklich gute Daten und wir müssen das Ganze auch rechtssicher gestalten. Und die erste Datenerhebung oder jetzt die zweite, da sehen wir, dass wir noch Lücken haben. So, wir werden jetzt bald auch die kompletten Daten veröffentlichen. Da wird es ganz viel Diskussion geben, von Ihnen bestimmt auch, dass die Datenqualität noch nicht so groß ist, aber daran müssen wir jetzt eben arbeiten.
Ein Punkt, wo man das immer hört mit dem Druck, ist ja auch der Punkt flexible Netzanschlussverträge. Ist seit einem Jahr mindestens, wahrscheinlich ein bisschen länger schon, wirklich eine der großen Themen, gerade bei den Batteriespeichern, dass man einen Anschluss bekommt, wenn man bestimmte Einschränkungen zulässt. Das ist eigentlich so gedacht, dass es vorläufig sein muss. Manchmal wird es aber auch so gemacht, dass es permanent ist. Jetzt hat E.ON 4 sogenannte Standard-FCAs, Flexible
Connection Agreement.
Ja, genau. Man vergisst ja manchmal, was die Abkürzungen bedeuten, vorgestellt. Das führt schon zu relativ großem Streit gerade in der Branche. Ohne jetzt auf diese Details dieser Vorschläge anzugehen, an welcher Stelle oder sehen Sie da einen Bedarf, dass die Bundesnetzagentur reguliert? Also wie könnte sie regulieren? Weil man will ja jetzt auch nicht, dass die Bundesnetzagentur jetzt festlegt, bundesweit muss die Rampe, mit der man einen Batteriespeicher laden darf, darf nicht X sein. Größer kleiner als X sein oder sowas. Das ist ja unterschiedlich in Netzbetreiben. Was haben Sie da vor?
Also tatsächlich glaube ich, muss man jetzt sich erstmal anschauen, welche FCAs gibt es denn? Und welche sind tatsächlich so, dass sie das dass das eigentliche wirtschaftliche Verhalten von Akteuren auch wirklich so einschränken, dass es nicht mehr sinnvoll ist. Wenn also FCAs sozusagen nur ein anderes Wort sind für ich lasse dich nicht ans Netz, dann ist das keine Lösung. Wir wollen ja wirklich, dass durch FCAs verschiedene Akteure, Sie haben eben das gesagt, die gar nicht die ganze Kapazität brauchen und gar nicht über das Jahr die Kapazität komplett ausschöpfen müssen, dass die eine Einigungsmöglichkeit haben mit dem Netzbetreiber. Und das halten wir für wirklich sinnvoll. Gleichzeitig kann für uns ein FCA auch nicht heißen, dass der Netzbetreiber sagt, ja, dann muss ich auch nicht mehr ausbauen. Na, weil wir wollen ja, wir wissen ja, der Anschluss geht weiter, es kommen weitere Akteure. Die Akteure wollen vielleicht auch ihre Arbeit, ihre Kapazität ausweiten. Das heißt also, aus meiner Sicht dürfen die FCAs nicht dazu führen, dass die Netzbetreiber sagen, wir schließen jetzt nur noch FCAs und dann legen wir die Hände in den Schoß.
Aber das andere Problem ist ja, dass man als Speicherentwickler gar keine Chance hat. Ich meine, da gibt's ja keinen Markt, das sind ja Monopolisten. Das macht ja auch Sinn bei Leitungen, die im Netz liegen. Aber das Problem ist ja, dass der Speicherentwickler keine Chance hat, zu jemand anderen zu gehen, sondern darauf angewiesen ist, sich mit dem Netzbetreiber zu einigen, während der Netzbetreiber nicht darauf angewiesen ist, sich mit dem Speicherentwickler zu einigen. Ja. Und das ist ein Machtgefälle. Wie kann man damit, gibt es da eine Idee, wie man das regulieren kann?
Also ich glaube schon, dass es gibt ja gute Beispiele von Einigungen von Speicherbetreibern mit Netzbetreibern, wo auch die Speicherbetreiber sagen, damit kommen wir gut zurecht. Dass wir bestimmte Rampeneinschränkungen haben, ist okay. Dass wir zu bestimmten definierten, da sind wir wieder bei Planbarkeit, definierten Zeitpunkten nicht die ganze Kapazität ausschöpfen, das ist okay. Aber wenn es für die allermeiste Zeit im Jahr, wenn wir da frei sind, dann können wir darauf eingehen. Also es muss schon darum gehen, Dinge festzulegen, die nicht gehen, die das wirtschaftliche Verhalten von Akteuren wie Speichern so einschränken, dass sie nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Und das müssen wir jetzt eben rausdestillieren.
Ja? Ja, ich denke, es ist wichtig auch, dass du hast es eben schon gesagt, das ist halt momentan, wenn E.ON Netze sagt, wir haben jetzt einen FCA und den könnt ihr runterladen, Punkt. So funktioniert die Welt aber nicht. Das muss bilateral oder ich sage mal mit den Banken trilateral eigentlich irgendwie eine Lösung gefunden werden. Dass es vielleicht einen Grundvertrag gibt, völlig okay. Yeah. Und dass dahinter denn wie bei jedem normalen kommerziellen Vertrag die Bedingungen hintergestellt werden, die dann eben regional bezogen sind. Ich glaube, da sind wir alle d'accord. Aber wenn ich Herrn Birnbaum sehe, dass er jetzt bekannt gibt, man hat jetzt ein FCA und den könnte man runterladen, aus meiner Sicht ein völlig falscher Weg. Also wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir bilateral, trilateral das
lösen können? Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, der eben auch für die Bundesnetzagentur ganz wesentlich, weil da geht es um die Frage, wird das diskriminiert? Ne? Habe ich als der eine Akteur schlechtere Bedingungen als der andere und ist das Ganze auch im Bundesgebiet einigermaßen gleich verteilt? Oder nur weil ich an dem einen Ort bin, bei dem einen Netzbetreiber, habe ich schlechtere Chancen als in einem anderen Netzgebiet. Das kann es nicht sein. Das heißt, Mindeststandards müssen wir, glaube ich, am Ende als Bundesnetzagentur auch festlegen. Oder Leitlinien, wie auch immer. Wir müssen auf jeden Fall zu einer Vereinheitlichung kommen, wo jeder, der ans Netz will, auch sagen kann, okay, ich werde insofern geschützt, als dass ich da ans Netz gehen kann. Bestimmte Einschränkungen muss ich hinnehmen. Aber wie gesagt, ich kann trotzdem am Strommarkt teilnehmen, ich kann die Volatilität ausnutzen, ich kann auch auf bestimmte Netzsituationen reagieren, meinen Beitrag zum System leisten und kann trotzdem noch wirtschaftlich arbeiten. Das muss das Ziel sein.
Aber das heißt, Sie müssten ja schon sowas wie Maximallimitationen festlegen oder sowas.
Möglicherweise kommen wir dazu, aber die Diskussion haben wir noch nicht angefangen.
Aber die Diskussion auf der Arbeitsebene funktioniert. Also wir haben eben auch dieses Thema Rampen in Norddeutschland, SH Netz mit Ecostore. Georg war ja auch hier bei uns in der letzten Runde. Da wurde das ja besprochen. Und da merkt man schon, wenn man auf der fachlichen Ebene sich austauscht, ja, dann findet man da auch eine Lösung. Ja? Ja. Und ich denke, das ist ja auch der Weg, den man dann auch fahren kann. Und man lernt ja auch dazu. Wenn auf einmal eben der Rampenfahrplan nicht funktioniert, dann muss man sagen, ey, lieber Betreiber, lass uns mal hinsetzen und überlegen, wie wir es besser machen können. Ne?
Wobei es gibt ja auch Entwickler, die uns lesen und zu uns kommen und dann sagen, naja, es gibt ja auch Netzbetreiber, die jetzt nicht vollkommen unbundled sind. Das heißt, da gibt es eine Entwicklung, oder meinetwegen sogar im Konzern, da gibt es im Konzern auch eine Speicherentwicklungsfirma. Die haben natürlich einen anderen Draht zu dem Netzbetreiber als ich als unabhängiger Entwickler. Was weiß ich, warum ich jetzt diesen FCA kriege und was kriegen die für einen? Ist sowas was sie kontrollieren können?
es ist schwierig zu kontrollieren, aber natürlich ist das dann, wäre das ein Verstoß eben auch gegen nicht diskriminierendes Verhalten. Das ist natürlich eine Fragestellung. Da kann man dann einen Missbrauchsantrag stellen, aber das ist natürlich schwierig über so ein Instrument.
Ja, aber ich glaube, medial kann man schon was machen. Also ich da würde ich jetzt mal die Lanze brechen. Da gibt es Fälle, ja, die immer wieder auch aufpoppen. Aber es ist eigentlich viel weniger als gedacht, sage ich jetzt mal so. Also mir fallen vielleicht eine Handvoll ein, wo es eine Überschneidung gibt, wo man mal Unbundling nochmal diskutieren könnte. Aber da seid ihr jetzt, da gucke ich dich an, Michael, die Medien schon auch sehr stark da auch gegen zu schießen. Ja, das klappt auch ganz gut. Und sowas wie einstweilige Verfügung kann man auch nutzen.
Wobei, ich meine, ihr klagt ihr gegen Netzbetreiber?
Ja, ich versuche das mal hier so ein bisschen. Das macht man ungern, aber man versucht natürlich bilateral sehr ernst auch darüber zu sprechen, dass wir auch, das ist auch ein scharfes Schwert, auch nutzen können. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden. In den meisten Fällen klappt das auch. Aber das sind dann so banale Sachen wie gar nicht antworten. Das geht halt gar nicht. So, und da versuchen wir schon gegen anzugehen. Hm.
Ich meine, das andere, was man oft hört, ist ja, dass man oft als Entwickler auch schon sehr, sehr stark in Vorleistung gehen muss. Also sei es jetzt bei der Flächensicherung, sei es bei der Genehmigung, Baugenehmigung. Oft muss man jetzt für die finale Investitionsentscheidung, die man jetzt braucht, um einen Vertrauensschutz bezüglich der Netzentgelte zu haben, muss man ja auch schon Komponenten bestellen. Und das teilweise ohne, dass man weiß, was für einen FCA einem der Netzbetreiber hinterher vorlegt oder verhandelt, manchmal ja verhandelt, manchmal vielleicht vorlegt. Das ist ja eine Situation, die ist ja eigentlich nach gesundem Menschenverstand nicht ganz richtig.
Naja, es muss vor allem, glaube ich, also wie gesagt, es muss diskriminierungsfrei sein und der Anbieter muss vorher wissen, auf was er sich einlässt. Ja, und das muss vorher, glaube ich, klar sein, wenn du ans Netz willst, dann muss das und das und das vorliegen, dann kann ich mich drauf einrichten. Das muss dann auch für jeden gelten. Und es kann auch Bedingungen geben, wo die Bundesnetzagentur dann sagen muss, nee, das ist zu viel.
Aber so wie ich das verstehe, ist das ja beim Gro im Augenblick nicht der Fall, dass man das vorher weiß, weil man kriegt ja die Netzanschlusszusage und dann dauert es ja eine Weile, bis man den FCA kriegt. Und jetzt mit dem Vertrauensschutz muss ich ja relativ schnell sein.
Absolut.
Also das, und wird, das heißt, dann, das da, hat, da muss man muss eigentlich da ein bisschen pokern.
Und absolut. Und das ist natürlich das unternehmerische Risiko wieder, was wir auch tragen. Das heißt, wir arbeiten natürlich an 50, 60, 100 Projekten gleichzeitig und da passiert es mal, dass welche hinten runterfallen. Aber das ist natürlich bei so einer One-Man-Show ist es schwierig. Bei größeren Unternehmen, die in der Regel sich breiter aufstellen, ist das wieder machbar.
Gibt es da noch eine Idee, was die Bundesnetzagentur tun könnte?
Also ich glaube, dass wir insgesamt bei der Vergabe jetzt von Netzanschlusskapazitäten, da ist ja auch viel diskutiert worden, da wird ja wahrscheinlich auch der Gesetzgeber tätig. Das ist ja auch ein Feld, das wir nochmal bearbeiten müssen. Na, die Übertragungsnetzbetreiber machen jetzt dieses sogenannte Reifegradverfahren, aber auch auf der Verteilnetzebene müssen wir die Frage ja neu diskutieren, nach welchen Kriterien wird eigentlich verteilt. Und sind die Kriterien klar? Sind die berechenbar? Weiß man, kennt man die vorher? Und sind die eben diskriminierungsfrei? Da wird es, glaube ich, auch mal eine Diskussion geben. Ist das dann auch auf Verteilnetzbetreiber sowas wie ein Reifegradverfahren? Sind die Kriterien dafür klar? Da ist auch noch viel Raum für Diskussion. Und viele kommen auch zu uns und bitten auch darum, dass wir sagen, so, also in dem Rahmen halten wir das für zulässig und im anderen Rahmen halten wir das nicht für zulässig.
Ja, ich glaube, die Koordination gerade auf der Übertragungsnetzbetreiberseite funktioniert eigentlich gut, muss ich sagen. Auch da, glaube ich, kann man sehr, sehr gut steuern, indem man eben neben diesem Reifegradverfahren, also einer objektiven Betrachtung, wo das Projekt steht, sondern auch noch eine Bürgschaft irgendwie mit auf den Tisch legt, sodass man eben nicht 30 Anfragen einfach nur rausschickt und dann ist der Übertragungsnetzbetreiber oder der Verteilnetzbetreiber komplett damit zu sehr beschäftigt. Ich glaube, da kann man auch noch einiges machen.
Ja. Wir haben noch ganz, ganz viele Punkte eigentlich, aber wir müssen mal zu Ende kommen. Aber du hattest noch eine Frage.
Ja, klar, die spannende Frage, was passiert ab Dezember? Also Herr Müller, Klaus Müller, Amtszeit geht ja zu Ende.
Ist der Präsident.
Also. Ja, genau. Wie geht's da weiter? Also aber rein Interesse halber. Also ich glaube, die Bundesnetzagentur hat in den letzten Jahren oder letzten zwei Jahren, würde ich sagen, einen sehr guten Job gemacht, sind auf dem richtigen Weg. Aber wie geht's weiter?
Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Wir haben ja einen Beirat der Bundesnetzagentur, der wählt den Präsidenten und auch die Vizepräsidentinnen oder Präsidenten. Und die werden wir darüber befinden, wer soll die Bundesnetzagentur weiterführen. Und
so. Aber gibt es da so eine Art Vorschlagsverfahren? Wird dann wieder irgendwie auf, aus welchem Bundesland kommt der geachtet, wieder so ein bisschen beim Bundespräsident ist?
Aus welcher Partei?
Aus welcher Partei? Spielt das eine Rolle? Oder?
Das liegt alles in den Händen des Beirats.
Da. Okay. Aber der muss ja sozusagen ab Dezember, muss ja ein neuer Name irgendwo da sein dann.
Also es wird ja jetzt viel spekuliert, aber also ich bin mir sehr sicher, dass die Verantwortlichen da sehr verantwortungsvoll mit dieser Frage umgehen.
Wir sind gespannt.
Die rechtzeitig klären.
Okay. Und zur allerletztes möchte ich gerne noch fragen, wir hatten ja vorher über die Stromkosten gesprochen, dass die relativ groß sind. Viele, viele Punkte, die jetzt da reinspielen, haben wir diskutiert. Gehen Sie davon aus, dass die netzbezogenen Stromkosten irgendwann wieder sinken werden in Deutschland?
Das ist eine schwierige Frage. Wir arbeiten dran. Ich fürchte, die nächsten Jahre wird es eher zu Steigerungen kommen müssen.
Vielen, vielen Dank an Barbie Haller, Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, und Stefan Müller, CEO von Enerpark. Toll, dass Sie da waren. Das war der vierte Podcast unserer Reihe Stimmen der Energiewende, den Stefan und ich gemeinsam moderieren und den Sie im Stream der PV Magazine Podcast finden. Wenn er Ihnen gefallen hat, liken Sie uns gerne auf den entsprechenden Plattformen und Sie können auf unserer Webseite www.pv-magazine.de alle unsere Podcasts finden und auch unseren kostenfreien täglichen Newsletter abonnieren und auch unsere kostenpflichtigen Magazine kaufen, die noch mehr Hintergrundinfos enthalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Tschüss.